Multikraft, ihr seid mit eurer Marke in vielen Themenbereichen tätig. Wie ist es denn dazu gekommen? Weil normalerweise habe ich als Unternehmen eine Firma, wo ich mich auf einen Bereich komplett spezialisiere.
Ja. Ja, das ist natürlich eine gewachsene Geschichte und es waren schon mal mehr Themenbereiche, die
Okay.
ich wieder eingedämmt habe. Aber meine Eltern haben das Unternehmen 1977 gegründet als reines Futtermittelunternehmen. Und das war es dann auch 20 Jahre lang. Wobei es war kein klassisches Futtermittelunternehmen, weil meine Eltern schon in den 80er Jahren mit der Uni zusammengearbeitet haben, um antibiotikafreies Futtermittel herzustellen. 1986 ist das dann geglückt, antibiotikafrei, selbe Wirtschaftlichkeit für den Bauern, das war natürlich immer wichtig. War positiv gesehen pionierhaft, negativ gesehen war es ein bisschen eine Lachnummer für die Branche, weil warum sollte man auf einmal keine Antibiotika mehr einmischen? Die bringen ja was für die Leistung der Tiere. 20 Jahre später waren die aber verboten und heute weiß jedes Kind, dass das natürlich gefährlich ist für multiresistente Dinge. Und meine Eltern waren ihrer Zeit schon immer sehr voraus in diesen Dingen. Mit den Füßen aber am Boden, weil schon die ganze Familie meiner Mutter und meines Vaters in der Landwirtschaft tätig waren, entweder als Landwirte oder als Landesproduktenhandler. Und nur mit 10 Jahren später, ungefähr 1977, ist meine Mutter dann in Dänemark auf eine Technologie gestoßen, die hat Mikroorganismen beinhaltet. Die hat damals sie schon genannt, effektive Mikroorganismen. Keiner hat das genau erklären können, aber vor Ort haben sie dann gesehen, der Bauer hat dort bessere Leistungen gehabt, wie er das eingesetzt hat, dieses Produkt. Hat weniger Geruch im Stall gehabt, also es war interessant, ohne dass er es erklären können hat. Und die ganze Branche in der Landwirtschaft hat eigentlich immer geschaut, um Mikroorganismen zu reduzieren, also desinfizieren, Antibiotika geben, weil Mikroorganismen in der Zeit, 1997 oder in den 90er Jahren, noch sehr negativ behaftet war. Das waren nur pathogene Keime, Krankheiten. Und man muss sich denken, erst 10 Jahre später, 2007, ist Actimel auf den Markt gekommen. Und Actimel war das erste Produkt, was wirklich in der breiten Öffentlichkeit gesagt hat, Milchsäurebakterien sind was Positives für uns und für die Gesundheit. Mittlerweile, ja, seit 2026, wird über Mikroorganismen die meisten Papers geschrieben, sowohl in der Medizin als auch in der Landwirtschaft. Aber die Frage war ja eigentlich, wie sind wir zu so einem breiten Feld gekommen? Aus den Futtermitteln heraus entwickelt haben wir das Ergänzungsfuttermittel fermentierter Kräuterextrakt, basierend auf Mikroorganismen entwickelt. Das ist dann 1999 auf den Markt gekommen und das soll es dann auch gewesen sein, weil wir haben die Futtermittel ökologisch angedacht, wir haben Antibiotika, freie Futtermittel und wir haben auch Ergänzungsfuttermittel, das hilft, die Tiere zu stärken, wieder weniger Antibiotika einzusetzen. Das war immer schon die Philosophie der Firma Multikraft, schon seit dem Ende der 70er Jahren. Und dann hat man aber diese Effekte gesehen, die darüber hinaus, über das Tier hinaus eigentlich gut waren. Also man hat viel weniger Emissionen gehabt in der Tierhaltung, weniger Ammoniak, weniger Methan. Weniger Lachgas hat man schon Anfang der 2000er festgestellt. Also alle diese Treibhausgase, die man jetzt alle kennt, die auch aus der Tierhaltung heraus ein Problem sind, hat man dadurch reduzieren können. Man hat gesehen, der Wirtschaftsdünger, also das, was hinten rauskommt bei den Tieren, hat sich ganz anders verhalten. War auf einmal wieder biologisch aktiv, statt tot mit Schwimmdecken, das man dann wieder aufrühren hat müssen, damit man es überhaupt ausbringt. Beim Ausbringen hat es wahnsinnig gestunken, was ja ein Zeichen dafür war, dass Fäulnis beinhaltet, was dann wieder für den Boden schlecht war. Also über die Entwicklung vom Tier, vom Ergänzungsfuttermittel zum Güllezusatz, den man dann entwickelt hat, der dann nur in die Gülle gegeben wird oder im Wirtschaftsdünger gegeben wird, auf den Boden, wo man dann im Boden die Wirkungen gesehen hat, hat man einfach Jahr für Jahr für Jahr weiter geforscht. Ja, und jetzt ist unser starkst wachsender Bereich eigentlich, die Tierhaltung ist noch immer das Wichtigste, aber der stärkst wachsende Bereich ist geschützter Anbau, Zierpflanzenanbau, wo man Pestizide massiv reduzieren muss. Gemüseanbau, wo die Pestizide einfach nicht mehr so gut funktionieren wie früher, Bodenmüdigkeit eingesetzt hat. Und das können wir mit der Bandbreite an Produkten, die wir jetzt in den letzten 25 Jahren entwickelt haben, sehr gut abdecken. Und ja.
Sehr beeindruckend. Bevor wir da näher drauf eingehen, darf ich kurz versuchen, sich selber vorzustellen, persönliche Aufgabe im Unternehmen oder was ist der eigene Werdegang gewesen?
Wir als Familienunternehmen waren natürlich schon immer in der Familie. Also mein erster Ferialjob war in der Futtermittelfirma Vitamine zusammenmischen. Das habe ich über viele Jahre getan. Dann war ich nach der Schule, nach der Matura gleich ein Jahr in Neuseeland, einfach als Ausgleich und um was anderes zu sehen. Währenddessen ich in Neuseeland war, habe ich eine Firma in Australien besucht, die ähnliche Dinge mit Mikroorganismen macht wie wir. nur wir haben es in der Tierhaltung gemacht und sie haben es im Abwasser gemacht. Das hat mich recht interessiert und da bin ich dann jedes Jahr für 5 oder 6 Jahre hingefahren und habe da sehr, sehr viel gelernt. Damals vom Firmeninhaber, aber auch von den Besitzern der Firma, mit denen wir jetzt auch eine Firma haben, gemeinsam in Australien und jetzt seit ein paar Jahren in Neuseeland. Und am Anfang hat mich das Thema wenig interessiert. Warum? Weil es für mich sehr esoterisch angehaucht war. Meine Mama war Steuerberaterin, hat das nicht wirklich erklären können. Wir haben uns aber die Unis geholt, haben geschaut, dass wir empirische Studien machen. Und dann ist es für mich immer interessanter geworden, weil das dann was Greifbares geworden ist. Und ich bin ein rechter skeptischer Mensch. Und dadurch, dass wahrscheinlich meine Mutter, die ja die Kraft gehabt hat, das am Anfang auch durchzuhalten, gegen alle Widrigkeiten die ersten 10 Jahre, weil in der Landwirtschaft das nicht sofort mit offenen Armen empfangen wurde. Deswegen gibt es auch die ganze Haus- und Gartenschiene. Kann man später noch zu dem Thema kommen. Aber mir hat das dann zu interessieren begonnen, wie man es mir erklären können hat. Und wie dann gesehen habe, okay, das sind wirklich Thematiken dahinter. Die hat man zwar vor 25 Jahren nicht in dem Ausmaß erklären können, wie man es jetzt schaffen, weil Mikrobiom, Phytobiom einfach damals noch gar nicht bekannt war in der Wissenschaft. Aber das hat mich dann interessiert und vor allem habe ich gesehen, was wir damit draußen in der Landwirtschaft, in der Praxis anwenden können. Und daher ist jetzt das Prinzip, ja, wir machen natürlich Grundlagenforschung. Wir haben unsere eigenen Postdocs auch auf Institute, die wir angestellt haben, die Produktentwicklung machen und die Analytik machen für uns. Aber uns ist am wichtigsten, die Produkte sind sicher. Und dann das Zweitwichtigste, die Produkte funktionieren draußen und wir können das messen und wir können das wissenschaftlich messen, wie die Produkte funktionieren.
Jetzt gerade das Thema Forschung ist ja für euch dann wahnsinnig wichtig. Ihr wart sehr früh bereits in einem Bereich tätig, der neu war für die Landwirtschaft. Hat sich das geändert, dass die landwirtschaftliche Branche offener ist für Innovationen jetzt?
Ja, auf jeden Fall. Nicht nur durch die multiplen Krisen, die wir seit Jahren haben, wo Düngemittel viel teurer geworden sind, wo Pestizide teurer oder nicht mehr erhältlich sind, wo antimikrobielle Stoffe wie teilweise Antibiotika und Pestizide einfach verboten werden oder in Österreich gar nicht mehr angeboten werden, weil das Land zu klein ist dafür. Aber die Entwicklung sehen wir in den Niederlanden, sehen wir in Dänemark ganz stark, also überall, wo wir ein starkes Wachstum hinlegen, was diese zwei Länder jetzt insbesondere in den letzten 2 Jahren ist die Regulatorik dafür verantwortlich, dass die Landwirte umdenken müssen und dass sie dann Alternativen ausprobieren. Weil jemand, wenn etwas funktioniert und wenn etwas günstig zu haben ist, dann ist es natürlich klar, ist der Leidensdruck nicht sehr hoch. Der ist leider, muss ich sagen, in den letzten Jahren viel höher geworden, dadurch, dass Sachen verboten werden, aber jetzt auch durch gewisse Absatzkrisen im Gartenbau, in der Landwirtschaft und Inputkrisen, wo einfach die Inputs viel teurer werden und das Produkt selber in der Landwirtschaft aber nicht teurer verkauft werden kann. Und durch solche Entwicklungen und den Track Record, den wir haben, in unserem kleinen Land Österreich, aber auch in Deutschland, aber auch in Australien seit 2014, sind wir glaubwürdig genug, um so eine alternative Technologie nicht nur anzubieten, sondern draußen wirklich gut beraten zu können, dass die Leute das auch ausprobieren. Und wenn es einmal jemand ausprobiert mit einem skeptischen Blick, das ist uns am liebsten, und wenn er das misst, dann kann er in fast allen Umständen, die wir empfehlen und wo wir wissen, dass funktioniert, den Vorteil sehen.
Das ist natürlich am besten, wenn ihr jemanden so überzeugen kann durch die Leistungen, die dann tatsächlich erbracht werden. Jetzt haben wir gerade darüber geredet, ihr seid natürlich europaweit tätig, ihr seid Übersee aktiv. Wie ist es für euch als Familienunternehmen, neue Märkte zu erschließen? Wie geht ihr das an? Geht ihr einfach dorthin, wo ihr sagt, wir sehen dort einen Bedarf? Partnert ihr mit lokalen Anbietern? Wie macht ihr das?
Ist verschieden. Wir haben auch lokale Partnerschaften, zum Beispiel in Deutschland, ein Unternehmen, das 35 Außendienstmitarbeiter hat und nur Zierpflanzenbau betreibt, die unsere Produkte vertreiben. Aber wir schauen schon, dass wir unsere eigenen Leute haben. Wir haben in Dänemark zum Beispiel einen Mitarbeiter, der einfach der Sohn eines langjährigen Kunden war, den das wahnsinnig interessiert hat. Der ist in der Branche tätig und der verantwortet zum Beispiel hauptsächlich zurzeit Dänemark und Niederlande, weil er einfach ein Vollprofi ist und das ist das, was wir brauchen. Wir machen in der Beratung für die Kunden, in dem Fall Zierpflanzen und Gemüsebauern, ist das Wichtigste einfach Know-how. Ja. Man muss sich einfach in dem Bereich auskennen. Es ist kein billigerer Dünger oder kein besseres Pestizid, sondern es ist einfach eine andere Technologie, die man vorbeugend einsetzen muss, die nicht kurativ wirkt oder nur bedingt kurativ wirkt und die, wenn man es von Anfang an einsetzt, auch im Preis-Leistungs-Verhältnis passt. Und weil das aber so ein wichtiger Baustein unserer Kunden ist, jetzt zum Beispiel Pestizide dazu zu ersetzen oder zu ergänzen, muss da großes Vertrauen sein. Ja. Und deswegen braucht man die eigenen Leute, das haben wir gesehen, das kann man über die Handelspartner alleine meistens nicht aufbauen, die dann wenigstens als Fachberater zusätzlich zu Verkäufern vor Ort sind, dem der Kunde dann Vertrauen aufbaut. Und wir reden ja da von Kunden, die teilweise 10 Hektar, 20 Hektar unter Glas sind, also große Betriebe sind. Aber beim Kleinen mit 1000 Quadratmeter ist eigentlich genau dasselbe. Nur dort können wir nicht immer alle unsere Fachberater hinschicken, weil es sich nicht immer so auszahlt. Aber Gott sei Dank haben wir in dem kleinstrukturierten Umfeld bei uns in Österreich, in Norditalien, in Süddeutschland schon eine sehr hohe Glaubwürdigkeit in der Branche, wo das nicht immer notwendig ist.
Gut, das habt ihr über die letzten 20, 25 Jahre aufgebaut, genau. Durch gute Produkte, guten Service. Was sind aktuell die Themen, die euch wirklich vorantreiben als Unternehmen? Meine, wir sehen momentan, wirtschaftlich ist es rundherum schwierig, die Landwirtschaft ist genauso betroffen natürlich. Mhm. Was sind eure Themen? Woran arbeitet ihr gerade?
Wir arbeiten sehr stark gerade, also unsere Philosophie treibt uns eigentlich seit den 70er Jahren, antimikrobielle Mittel zu reduzieren, Antibiotika zu reduzieren, Pestizide zu reduzieren, auf ein Maß, wo es notwendig ist. Mhm. Und das hat sich nicht geändert. Die Zeit ändert sich zwar jetzt, dass das immer mehr in den Trend kommt oder in die Notwendigkeit, weil die Schäden, die ein Übermaß an diesen Mitteln ausmachen, einfach viel sichtbarer werden. Die Analytik wird viel besser. Wir können im Gemüse viel besser messen, wann irgendwelche Rückstände oben ist. Oder sogar in Blumen wird das mittlerweile gemacht. Ja. Also eigentlich ist unsere Philosophie und unser Antritt immer dasselbe, nämlich so naturnah wie möglich zu produzieren in einem Umfeld, das natürlich nicht natürlich ist. Die Monokulturen unter Glas, die Monokulturen draußen, das ist nicht, wie es die Natur machen würde. Ja. Das gibt es einfach dort kaum, Monokulturen. Aber der Antrieb ist dasselbe. Und das ist auch unser Geheimnis, glaube ich, die ersten 10 Jahre war es sehr, sehr schwierig, weil einfach gelacht wurde, ja, einerseits von der Wissenschaft, weil das, was uns erklärt wurde, was das kann oder was das dann auch bewirkt draußen, nicht geglaubt wurde, bis man es dann gemessen hat. Aber das ändert sich Gott sei Dank und vor allem meine Mutter ist am Anfang unbeirrt diesen Weg weitergegangen, Chapeau, weil das hätten wir Männer wahrscheinlich nicht so gesehen oder die Überzeugung hätten wir vielleicht nicht so gehabt, aber seit das für mich ein bisschen greifbarer ist, haben wir dort die volle Überzeugung und das geben wir auch an unsere Kunden weiter. Also das, was wir sagen, das höchstwahrscheinlich eintreten wird, also in einer natürlichen Umgebung gibt es nie eine Garantie, so wie glaube ich im ganzen Leben wahrscheinlich ist nie eine Garantie für was gibt, das können wir auch belegen und das wissen wir auch. Und da hat sich der Antrieb eigentlich nicht geändert in den letzten 45 oder 50 Jahre, werden wir nächstes Jahr. Und das hat die alte Generation zur nächsten Generation weitergegeben. Und das muss ich ja sagen, das treibt unseren ganzen Vertrieb, unsere ganze Mannschaft an. Weil unsere Philosophie ist eigentlich das Wichtigste bei der Einstellung der Leute und nicht alleine, ob ich das gut vermitteln, gut verkaufen kann. Es ist immer wichtig, dass man hinter der Sache wirklich mit beiden Beinen steht, weil man muss sich einfach mit was Neuem noch mehr erklären, wie was wie was Alteingesessenes.
Absolut. Und ich glaube, das ist ja die absolute Stärke von Familienunternehmen wie euch. Ihr denkt jetzt nicht in Quartalszahlen, sondern ihr denkt dran, was ist in 10 Jahren, was ist in 15 Jahren noch überhaupt möglich.
Genau. Und auf das arbeiten wir auch hin. Also wo ist unsere Ausrichtung hin? Antibiotika-Reduktion, Pestizidreduktion, sage ich die ganze Zeit. Aber wie wollen wir dorthin? Zum Beispiel unsere Forschungs- und Entwicklungsleiterin hat den Doktor vor kurzem abgeschlossen und hat 6 Jahre daran gearbeitet, aus unserer Mikroorganismen-Datenbank Mikroorganismen zu isolieren oder zu finden, die Pestizide aktiv im Boden abbauen. Mhm. Also wir sehen das Problem kommen und es gibt schon, dass im Boden einfach jahrzehntealte Pestizide teilweise jetzt draufkommen, die man erst jetzt messen kann, die man dann teilweise in Pflanzen, vielleicht in Lebensmitteln messen kann und wo wir natürlich nicht wollen, dass viele, viele landwirtschaftliche Flächen brachgelegt werden müssen in der Zukunft, weil man diese Sachen findet. Sei es dahingestellt, ob das schädlich ist oder nicht, aber vielleicht als risikohaft kann man, muss man das machen. Und wir arbeiten, und das ist mittlerweile auch patentiert, an Produkten, die einfach das Ganze aufbringen mit biologischen Mikroorganismen und dann können wir im Boden, teilweise sogar auf der Pflanze, wenn es schon drinnen ist, dann diese Pestizidrückstände abbauen. Dann kann das wieder in den Verkauf und der Boden muss nicht stillgelegt werden. Das passiert noch nicht, dass stillgelegt werden muss, außer es ist unfruchtbar, aber das ist die Zukunft vielleicht, wenn wir immer mehr messen können, was wir da in den letzten Jahrzehnten vielleicht ein bisschen zu viel des Guten gemacht haben.
Naja, man hat ja versucht, einfach auch das letzte Quäntchen noch rauszuholen aus dem Boden, natürlich den Ertrag zu steigern, auf Teufel komm raus.
Und das ist ja notwendig. Ja. Die Landwirte sind in einer Situation, wo man natürlich, so wie wir in den Firmen, vielleicht nicht Gewinnmaximierung machen müssen, aber wir schon schauen müssen, dass wir Umsätze generieren. So muss der Landwirt schauen, dass natürlich das, was wächst, gesund bleibt. Und sei das teilweise fehlgeleitet, das war nie die Intention von irgendwelchen Firmen oder der Landwirte sowieso nicht, hier die Umwelt zu schädigen, weil das weiß der Landwirte und das weiß er schon immer. Und vor allem in Mitteleuropa und in Europa sind wir da sozusagen vorbildlich, was das weltweit betrifft, dass das sein Kapital ist. Aber er muss natürlich jedes Jahr schon schauen, dass er seine Erträge bekommt. Und wir versuchen halt Sachen an die Hand zu geben, dass er die Erträge bekommt und nicht den Boden abbaut, sondern vielleicht sogar den Boden jedes Jahr ein Stück weit besser macht. Und die Entwicklung auch der EU-Förderungen hat das in den letzten 20 Jahren gezeigt, wo früher Brache war, wo früher schwarzer Acker war, wird jetzt gefördert, dass immer Gründüngung auf dem Acker ist. Also vor 20 Jahren ist man durch Weingärten noch gegangen und hatte kein Grün in der Mitte. Und jetzt weiß jeder, dass das nicht nur gut ist, das, weil es auch von der EU gefördert wird, sondern dass das wichtig ist, dass Biodiversität auf den Flächen gibt und dass die Flächen immer bedeckt sein sollen. Also die Entwicklung geht vollkommen in die richtige Richtung und ich bin da ganz positiv, dass wir diese Kurve nicht nur kratzen werden, sondern schon dabei sind, sie zu kratzen.
Ist immer schön, auch sowas zu hören, dass einfach das in die richtige Richtung sich dreht, dass immer mehr Bewusstsein geschaffen wird und dass wir uns da in eine sehr, sehr positive Zukunft hineinbewegen.
Ja.
Weil gerade Landwirtschaft kommt mir oft vor, wird halt zu wenig beachtet und hat einen recht schlechten Ruf in der Bevölkerung, was eigentlich überhaupt nicht notwendig wäre.
Richtig. Der Bauer ist zwar in der Berufsgruppe sehr angesehen, aber wenn über die Landwirtschaft geschrieben wird in der Presse, dann ist es meistens negativ.
Ja.
Ein Pestizidverpester, zu viel Staub, hört man dann von Deutschland wieder auf den Autobahnen, Bodenerosion und so weiter und so fort. Und dem wird aber schon entgegengewirkt durch die richtigen Förderungen. Bei Gott sind die Förderungen nicht das System, das ich gerne hätte, weil wenn ich in Australien die Bauern anschaue, sind das richtige Unternehmer, bekommen 0 Cent Förderung, verdienen aber auch das Geld, das sie brauchen mit ihren Produkten und können unternehmerisch tätig sein. Und unsere Bauern sind leider da in einem relativ strengen Korsett drinnen, weil die ganz, ganz Großen und die ganz, ganz Kleinen genau dieselben Regeln haben. Flächenförderungen, also da könnte man jetzt ewig reden, was bei den Subventionen falsch läuft. Glaube aber auch nicht, dass das so einfach ist und ich glaube, dass das auch in der restlichen Wirtschaft nicht so einfach ist.
Nein, überhaupt nicht. Kurze Frage nur dazu, weil gerade in Australien oder in Amerika stellt man sich die landwirtschaftlichen Betriebe halt wesentlich größer vor.
Ja.
Von den Flächen her, von der Hektaranzahl natürlich, als wie kleinteilig hier in Österreich oder vielleicht sogar in Deutschland.
Richtig.
Haben die aber alle trotzdem grundlegend in eurem Bereich dieselben Herausforderungen?
Grundlegend ja, bis auf das, dass im Rest der Welt die Einschränkungen, die gesetzlichen Einschränkungen nicht so vorangetrieben werden wie in Europa.
Okay.
Aber die EU geht da voran und das finde ich auch positiv. Nicht nur, weil ich das in Geschäft mache, sondern vor allem, weil der Weinbauer in Westaustralien sagt mir vom Feldtag von uns, weil wir in Westaustralien ein bisschen ein Geschäft haben, im Margaret River, wir halten uns an EU-Vorgaben. Und dann sage ich, warum haltet ihr euch an EU-Vorgaben? Ihr könntet doch diese Pestizide spritzen, diese Sachen einsetzen, viel mehr Dünger sozusagen machen, damit das funktioniert. Aber wir halten uns an EU-Vorgaben, weil wir wollen unsere Weine in der EU anbieten. Das heißt, wir haben, und da ist man dann schon gedämmert vor einigen Jahren, wie ich das gehört habe, wir haben schon größere Macht, als wir denken. Und natürlich haben wir dann ein bisschen anderes Konkurrenzumfeld, aber die veredelten Betriebe, wie die Weinbauern zum Beispiel, nach Europa liefern wollen, die müssen sich auch an dieselben Vorgaben halten. Also sind wir da nicht nur ein Vorbild, sondern greifen wirklich in deren Wirtschaftsweise ein und dadurch wird auch woanders die Landwirtschaft geschont und nachhaltig ist also ein Wort, das darf man fast nicht mehr nehmen, aber regenerativer gemacht, sagen wir mal so.
Okay, sehr, sehr spannend. Jetzt seid ihr in einem Umfeld, ihr habt eigentlich im Unternehmens-DNA, dass ihr neue Dinge auf den Markt bringt, euch gegen bestehende Glaubensgrundsätze eingestellt. Wie ist es, wenn man selber jetzt der Chef in dem Unternehmen ist? Wie schafft ihr es, dass ihr weiterhin diesen Durst nach Neuem im Unternehmen behaltet?
Also den zu behalten ist Gott sei Dank durch unsere guten Mitarbeiterinnen nicht schwierig.
Ja.
Eher zu schauen, dass wir nicht so viel verschiedene Sachen gleichzeitig ausprobieren. Das ist das Schwierige. habe von meiner Mutter 2012 die Geschäftsführung übernommen, Ende 2011. Wir haben ein paar Jahre, bis dorthin war ich sehr, sehr viel in der ganzen Weltgeschichte unterwegs, immer im Sinne unserer Firma oder in ähnlichen Themen, wo ich als Berater tätig war. Eine eigene Firma im Mittleren Osten gegründet mit dem Conor O'Brien, mit dem ich jetzt in Australien die Firma habe. Aber da war es eigentlich immer zu sehen, wir haben so einen großen Bauchladen schon gehabt, was wir machen an Produkten. Wir machen ja Wohlbefindenprodukte unter unserer Marke, wo wir die Mikroorganismen einsetzen. Wir machen die Haus- und Gartenprodukte, die aber von den Landwirtschaftsprodukten kommen. Und wie ich gekommen bin, habe ich einige Jahre einmal ausgemistet, wo wir gesagt haben, das sind zwar tolle Sachen, die sicher Gutes bewirken, aber die haben einfach in unserer DNA nichts verloren. Also wir haben jetzt eine relativ klare Strategie, nämlich, dass wir Landwirtschaft als Priorität Nummer 1a sehen, weil wir dort einfach den besten USP haben, weil wir in manchen Bereichen, im Zierpflanzenbereich, wirklich einzigartig auf der Welt sind, was wir dort machen können und was wir da geschafft haben die letzten 20 Jahre. Priorität 1b ist der ganze Haus- und Gartenbereich, der kommt aber aus der Produktentwicklung dieser Landwirtschaftsprodukte. Da machen wir wenig neue Dinge, sondern füllen diese Dinge, die sie bewährt haben in der Landwirtschaft, in kleinere Gebinde ab mit schöneren Etiketten. Sozusagen, ist aber wieder ein ganz anderer Markt, was die Marktbearbeitung betrifft. Da haben wir viele potente Partner wie die Saar-Familienunternehmen, aber viel, viel größer wie die Gwitzter Agro, die viel von der Verteilung da übernimmt in Österreich mittlerweile. Und als Priorität B, weil das halt nicht unser erstes Steckenpferd ist, aber weil es so tolle Produkte sind, wollen wir es nicht aufgeben, ist die Kosmetik, die Nahrungsergänzungsmittel aus Japan. Und aus dem Guss heraus hat alles mit dieser Technologie mit Mikroorganismen zu tun. Aber wenn das jetzt ganz andere Sachen sind, die wir 1997 begonnen haben, da haben wir 3 Mikroorganismen verwendet. Jetzt mittlerweile haben wir eine Datenbank von 300 Mikroorganismen und forschen da praktisch jedes Jahr. Gibt es dann neue Produkte, die man auf den Markt bringen könnte, und trotzdem bringen wir nicht jedes Jahr ein neues Produkt auf den Markt, weil wir uns eben schauen, mach das, was du machst, gut und schau, dass du das, was du machst, etablierst. Und wenn du zum Beispiel im Zierpflanzenbereich jetzt noch zusätzlich Produkte brauchst, weil wir noch nicht alles abdecken können, dann schauen wir gezielt, dass wir dort was entwickeln.
Sehr spannend. Also finde ich ja interessant, dass man sagt, man hat eigentlich mehr Möglichkeiten, als man tatsächlich umsetzt, weil man sich darauf fokussiert, das Richtige, qualitativ vor allem das Beste rauszubringen.
Genau.
Und das ist, glaube ich, für euch ein großes Thema. Jetzt seid ihr natürlich international wahnsinnig aktiv, habt international wahrscheinlich einen Großteil der Kunden. Jetzt natürlich die Frage, die uns im Podcast ja immer beschäftigt, naja, warum produziert ihr denn dann noch hier in Österreich? Oder warum habt ihr einen Firmensitz überhaupt noch da?
Wir sind ein kompletter Innovationsbetrieb. Wir machen aus Mikroorganismen bei minus 80 Grad 1000 Liter Gebinde. Also wir haben einen sehr hohen Technologieanteil. Und natürlich ist es schwieriger geworden in den letzten Jahren unter diesen Bedingungen. Ich sehe es aber trotzdem, diesen Standort und die Arbeitskräfte rund um diesen Standort, der ja ganz Europa bedient. Wir verschiffen hier einmal in der Woche nach Dänemark, einmal in der Woche Niederlande und täglich natürlich Österreich, Deutschland, Schweiz, Italien, Polen. Das sind unsere Hauptmärkte in Europa zurzeit. Und da wir so einen Standort aufgebaut haben und dass die Mikroorganismenproduktion jetzt nicht so die einfachste ist, dass man da schon ordentliches Werk braucht, steht es zurzeit gar nicht zur Debatte, woanders zu produzieren. Für Australien produzieren wir in Australien. Klar. Aber auch da machen wir hier die Konzentrate, weil wir in Australien zwar ein Werk, wo man grundlegend die Sachen gut produzieren kann, aber diese Konzentratproduktion mit dem Labor angehängt, das braucht dann schon ein paar Techniker und auch einen Wissenschaftler, der im Labor steht, was wir in Australien einfach noch nicht haben. Noch nicht brauchen, aber was in Zukunft schon in Australien auch einmal das Ziel ist.
Okay, sehr, sehr spannend. Jetzt haben wir viel über das geredet, was ihr als Unternehmen macht, wo ihr hinentwickelt, Innovationsthemen. Jetzt klingt das alles, vor allem wenn man Geschäftsführer, Eigentümer der Unternehmung ist, sehr anstrengend, dass man natürlich sehr viel mit seinem Team arbeitet. Wie schaffen Sie es am Ende des Tages mal runterzufahren, Energie wieder zu tanken? Was ist das Geheimnis dahinter, dass man nicht ausbrennt?
Ja, ich bin da Gott sei Dank nicht so gefährdet. Ich mache das meistens sehr, sehr gerne, was ich mache. Und ich finde das Arbeiten mit meinen Kolleginnen und Kollegen auch nicht zu anstrengend. Jeder weiß, dass es solche und solche Gespräche und Tage gibt, aber ich würde nur sagen, 90% macht wirklich eine Freude. Aber warum? Weil einfach meine Kolleginnen und Kollegen das mir so einfach machen. Wir haben seit 2 Jahren eine Geschäftsleitung, ich habe 2 Prokuristinnen, denen ich sehr viel Verantwortung übertragen habe. Ich kann praktisch auch einmal 2 Wochen weg sein und muss mich um nichts kümmern, weil wir das in den letzten, ja, jetzt mittlerweile 13 Jahren so ein tolles Team der Führungskräfte aufgebaut haben. Eine eigene Taskforce nennen wir es, die an Themen arbeitet, 2-wöchentlich, die uns wichtig sind, nicht nur Umsatz, sondern in allen anderen Bereichen. Ich nicht nur eine rechte Hand, sondern in jeder Führungskraft eigentlich eine rechte Hand habe, die auch gar nicht mir alle unterstützen. Und deswegen weiß ich auch, wenn ich mal nach Hause gehe, wann ich mal unterwegs bin wieder, jetzt habe ich wieder eine längere Reise vor, Japan, Australien, Neuseeland, da bin ich wieder 2,5 Wochen unterwegs, dass ich mir überhaupt keine Sorgen machen muss. Und dieser Stress, den ich vielleicht in der Anfangszeit gehabt habe, die ersten 5 Jahre, um das aufzubauen, sagen wir mal so, wir bauen das nach wie vor auf und jeder Tag wird da was aufgebaut, den habe ich jetzt nicht mehr und deswegen kann ich da eigentlich sehr, sehr gut abschalten, weil ich so ein tolles Team habe, auf das ich mich verlassen kann.
Okay. Das heißt, eigentlich ein großer Rückgrat für einen Unternehmenserfolg ist das Team, die Auswahl der Mitarbeiter.
Auf jeden Fall.
Habt ihr eine spezielle Art und Weise, wenn ihr neue Leute an Bord bringt,
ja,
wie ihr mit denen redet, wie ihr Recruiting ausschaut?
Ja. Und wir haben das noch nicht immer, aber wir haben einfach daraus aus vielen Fehlern gelernt. Da lernt man am besten aus den eigenen Fehlern. Ich darf es zwar lieber anders machen, aber es ist einfach so. Und wir hatten auch in der Zeit des ganz starken Wachstums, eigentlich seit 15 Jahren, viel Fluktuation, was wir in den letzten Jahren eindämmen konnten, weil wir eben das auf andere Füße gestellt haben. Mhm. Man hört diese Management-Sprüche eh immer wieder, aber hire slow, fire fast. Auch wenn man es hört, ich verinnere es leider immer erst dadurch, dass ich es selber erlebe. Aber das machen wir wirklich. Also meine Kollegin in der Geschäftsführung, die ja Prokuristin ist, ist unsere HR-Leiterin und das ist auch ihre Hauptaufgabe. Wir sind zwar ein Unternehmen mit gut 50 Mitarbeitern, aber es zahlt sich einfach aus, diese Stelle besetzt zu haben und nicht nur besetzt zu haben, sondern in der Qualität besetzt zu haben, wie sie das macht. Wir haben zum Beispiel, wenn wir einen Auswahlprozess haben, versuchen wir natürlich, den schnell zu erledigen. Wir suchen aber auch nach den richtigen Leuten und nehmen nicht aus der Not heraus Leute, das können wir uns jetzt da leisten, weil wie wir angefangen haben, waren wir 17 vor 15 Jahren, jetzt sind wir über 50, dass wir nicht den nehmen, weil wir jetzt wen nehmen müssen, weil das geht dann meistens schief. Wir haben uns auch auf unser Gefühl öfter verlassen. Wenn wir ein schlechtes Gefühl haben und wir wissen nicht warum, dann fragen wir lieber nur 2 Mal nach und wenn sich das nicht auflöst, dann sagen wir höflich ab. Und wenn wir dann jemanden angestellt haben, dann haben wir einen fixen Prozess für jede Arbeitsstelle, der eingearbeitet wird. Wir nutzen das Probemonat, aber wir nutzen es auch, indem wir dem Mitarbeiter die Chance geben, es zu nutzen. Jeder Mitarbeiter, egal wo er bei uns anfängt, kommt einmal in alle Abteilungen. Mhm. Und wenn es nur ein halber Tag in der Logistik ist, ein halber Tag in der Produktion ist, ein Tag oder 2 im Verkaufsinnendienst sind, selbst wenn er in irgendeiner Qualitätsmanagement- oder Forschungsabteilung arbeitet bei uns, dann sieht er mal alles, damit er Verständnis hat für die anderen Unternehmen. Und dann hat er im ersten Monat jede Woche ein HR-Gespräch, wo neben der Führungskraft mit der HR-Leiterin geredet wird. Da kann man über Sachen reden, über die Führungskraft vielleicht oder über andere Themen, die in einem anderen Unternehmen, wo es herkommen sind, besser waren. Da lernen wir dann viel daraus. Und nach 3 Monaten gibt es noch ein Gespräch mit, wo immer die Führungskraft dabei ist und die HR-Leiterin. Und da wird dann nochmal geschaut, passt der, ist also kurz vor Ablauf der befristeten Zeit vor 3 Monaten. Und dann gibt es eigentlich immer einen guten Push rein. Und dann gibt es auch noch ein fachliches Audit, nicht nur ein persönliches Audit. Und das fachliche Audit, da schaut man dann, dass man nach 3 Monaten im Grunde schon das Wichtigste, was die Arbeitsstelle kennen muss, nach unseren ISO-Zertifikaten und so weiter, nach den Arbeitsanweisungen kann. Und dieser Prozess, der wird eigentlich mittlerweile von allen neuen Mitarbeitern sehr gelobt, wenn man sehr schnell alle Themen sieht. Dass dann ein Mitarbeiter wirklich im Jahresverlauf dann wirklich alles sieht, das ist eh klar, aber das funktioniert eigentlich sehr gut und das hat diese Fluktuation stark eingedämmt.
Finde ich gut. Da habt ihr aber stark intern an den Prozessen arbeiten müssen, dass ihr das leben könnt.
Ja, auf jeden Fall, ja. Okay. Dass das im Fleisch und Blut geht, das dauert einfach ein paar Jahre.
Spannend. Wenn wir uns jetzt Ende des Jahres, kurz vor Weihnachten, nochmal zusammensetzen, bei einem Glasl Wein, bei einem Bier, bei einem Kaffee, was muss denn in dem Jahr passiert sein, dass Sie sagen, dieses Jahr 2026 war ein positives, ein gutes Jahr?
Wir müssen den Großteil unserer Versuche positiv abgeschlossen haben. Wir machen in der Landwirtschaft immer sehr viele Versuche mit Versuchsstationen, aber auch in der Praxis. Mhm. Da haben wir mittlerweile ganz genaue Pläne, wie wir die verfolgen. Ich will, dass die Mitarbeiter, die hier sein wollen, noch hier sind. Und dass wir in der Zusammenarbeit in unserem Team, in der Geschäftsleitung, im Team der Führungskräfte, aber in der ganzen Firma einfach nur mehr Stücke zusammengewachsen sind, dass wir es schaffen, dass wirklich jeder einzelne Kollege, jede einzelne Kollegin wirklich Freude an der Arbeit hat und den Sinn in unserer Arbeit sieht. Ich glaube, wir sind schon dort, aber wir wollen uns ständig verbessern. Und natürlich, wenn wir dann unsere Pläne und Ziele für heuer monetär und anderwertig auch erreichen, dann sind wir alle glücklich. Und wenn wir 80% erreichen, dann bin ich auch glücklich.
Ist es bei Ihnen so der Moment, dass Sie irgendwann sagen, ja, ist eh gut, dass wir die 100% erreicht haben, aber eigentlich wäre noch mehr möglich gewesen? So diese ja, Grundunzufriedenheit, die der Unternehmer per se hat?
Natürlich, natürlich. Aber das wissen alle meine Kolleginnen und Kollegen, dass ich natürlich immer mehr will, aber mittlerweile, ich glaube am Anfang vor 15 Jahren war das noch ein bisschen mehr Kopf durch die Wand. Mittlerweile gehen wir mehr auf die Leute ein und das haben wir zwar früher auch immer gemacht, aber mittlerweile ist mein Verständnis einfach viel größer. Wir haben Herausforderungen die letzten Jahre und wir haben ein extrem starkes Wachstum hingelegt von 17 Personen zu 55 und der Umsatz hat sich verdreifacht in den letzten 15 Jahren bis 23. Dann hatten wir mal einen Dämpfer im 23er Jahr. Das war das erste Mal, dass wir gar einen Umsatzrückgang gehabt haben, seit ich die Firma ein bisschen begleite, seit 2005, 2006 und sowieso in meiner Geschäftsführerzeit. Und da hat man dann einmal zu suchen angefangen und da haben wir mit der Taskforce-Gründung, der neuen Strategie, die ich vorher erwähnt habe, der Geschäftsleitung-Gründung Anfang 2024 und da haben wir so gut zusammengearbeitet, dass ich eigentlich glaube, egal was jetzt daherkommt, sei es die höheren Preise durch den Iran-Krieg, der jetzt gerade wieder stattfindet oder auch nicht, heute weiß man das nicht so, wo wir da beim Interview sitzen, oder auch viele andere Widrigkeiten, mit denen wir uns halt alle herumschlagen müssen. Also ich habe durch das gute Team und die guten Prozesse, die wir eingeführt haben, eigentlich keine großen Sorgen mehr. Wir werden alles schaffen und das gibt uns nach diesen Krisenjahren oder nach diesem großen Krisenjahr 2023, weil wenn es zum ersten Mal bei bergab geht, dann schaut man mal wieder Ochs vorm Tor, weil man sich denkt, es geht immer alles bergauf. Aber das hat uns schon sehr, sehr gestärkt in der Zusammenarbeit, in der Resilienz von unseren Prozessen, von unseren Unternehmen, wie wir aufgestellt sind. Und da blicke ich eigentlich sehr, sehr zufrieden und positiv in die Zukunft. Komme, was da wolle.
Ich glaube, bessere Abschlussworte kann man sich nicht wünschen. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür.
Ja, danke fürs Interview.